Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent. Dieser Moment, wenn man sich den jetzt anschaut, der wirkt immer noch so ein bisschen unreal, auch noch ein paar Tage danach. Das sind Minuten, in denen man vielleicht später mal sowas sagen wird wie: Dahinter gibt es kein Zurück mehr. Da sitzen der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der Vizepräsident der USA J.D. Vance und der Präsident der USA Donald Trump im Weißen Haus. Und für einen Großteil der Zeit geht das auch einigermaßen gut. Aber dann geht es um das Verhalten von Russlands Präsident Putin und die angebliche Diplomatie. Und Zelensky fragt schließlich das hier:
What kind of diplomacy, J.D., you are speaking about? What do you mean?
Und J.D., gemeint ist natürlich J.D. Vance, antwortet ganz respektvoll, dass er das Verhalten von Zelensky eben gar nicht respektvoll findet.
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media.
Andreas, da hört man schon so ein bisschen, das ist der Moment eigentlich, wo es beginnt zu kippen und dann sehr schnell, oder?
Unheimlich schnell, innerhalb von wenigen Augenblicken entgleist eigentlich dieses Treffen und innerhalb Minuten streiten die beiden Seiten nur noch.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III.
Trump wirft Zelensky eigentlich das Schlimmste vor, was man machen kann, dass er schuld sein könnte an einem dritten Weltkrieg, wenn er so weitermacht in seinem Abwehrkampf gegen Russland. Und man muss sich bewusst sein, es ist ja wirklich nicht die Ukraine, die Russland angegriffen hat, sondern umgekehrt. Und eben auch auf der persönlichen Ebene entgleist es. Trump wirft vor, Zelensky sei einfach nicht dankbar für die amerikanische Hilfe.
You have to be thankful. You don't have the cards.
Vor allem die Europäer wollen nun in die Verantwortung gehen und einen Friedensplan für die Ukraine entwickeln. Wie der aussieht und welche Folgen der Eklat zwischen Donald Trump und Volodymyr Zelensky nach sich zieht, das besprechen wir mit unserem Auslandsredaktor Andreas Ruisch. Ich bin Sven Präger. Andreas, Zelensky ist aus dem Weißen Haus dann mehr oder minder direkt nach London geflogen. Dort gab es jetzt am Wochenende den ersten europäischen Gipfel. Kann man inhaltlich kurz zusammenfassen, was jetzt die Europäer als Friedensplan vorschlagen?
Die Europäer stehen natürlich ebenso wie die Ukrainer vor einem Scherbenhaufen. Und man versucht in dieser Situation, nach diesem Eklat, zu retten, was zu retten ist. Und deutlich geworden ist ja, dass die Amerikaner nicht mehr eine vertrauenswürdige Hilfe sein können in diesem Abwehrkampf gegen Russland. Und da war es nur natürlich, dass der britische Premierminister Keir Starmer die Initiative ergriffen hat, diesen Besuch von Zelensky genutzt hat, um möglichst viele europäische Staats- und Regierungschefs zusammenzubringen. Es waren fast 20 solche hochrangige Politiker, die in der kürzesten Zeit zusammengekommen sind. Und ja, das könnte theoretisch eine Koalition der Willigen werden, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass der politische Wille hinter dieser Koalition der Willigen noch nicht richtig erkennbar ist.
Jetzt ist ja Europa auch immer, wie du gerade auch sagst, ein Gebilde aus vielen Stimmen. Hat man sich in der Kürze der Zeit auf was einigen können, dass man sagt, das sind so die Kernelemente unseres Friedensplans?
Das war zunächst eher eine symbolische Sache, dass man deutlich macht, wir stehen hinter Zelensky trotz seinem vielleicht etwas unglücklichen Verhalten im Weißen Haus. Aber wir haben auch Elemente gesehen, die eben typisch sind für die schwierige europäische Meinungsbildung. Beispielsweise, dass Macron dann im Anschluss gesagt hat, ja, wir wären für einen einmonatigen Waffenstillstand, während dem von britischer Seite dann sofort eine Distanzierung gekommen ist. Man sieht es daran, dass die Briten zwar eine Teilnahme an einer europäischen Schutztruppe zugesagt haben, aber dass sehr viele der großen europäischen Nationen da noch nicht an Bord sind. Also es gibt Elemente, ja, Schutztruppe, möglicher Waffenstillstand, weiter militärische Hilfe an die Ukraine, aber noch nicht ein stimmiges Ganzes. Eben der politische Wille des Kontinents ist hier noch nicht genügend erkennbar.
Es hat sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich geäußert, das war am Samstag, da ist sie vor die Presse getreten und hat das hier gesagt.
Der gestrige Abend hat unterstrichen, eine neue Zeit der Ruchlosigkeit hat begonnen. Eine ruchlose Zeit, in der wir die regelbasierte internationale Ordnung und die Stärke des Rechts mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen.
Das bezieht sich natürlich jetzt in dieser Situation auf Trump. Wird Trump das beeindrucken, was die Europäer sich jetzt an diesem Wochenende überlegt haben, oder ist ihm das eigentlich auch egal?
Er wird sich durch diese anfänglichen Versuche sicher nicht stark beeindrucken lassen, aber er muss natürlich schon auch schauen, er möchte ja Einfluss in Europa behalten, er möchte sich nicht irgendwie völlig zurückziehen aus Europa, das ist als Drohung zwar im Raum, aber er muss das beobachten, aber im Moment ist es klar, dass er zusammen mit Wladimir Putin, also mit dem Kreml-Chef, weiterhin die starken Leute in dieser Arena sind, während die Europäer Gefahr laufen, einfach überrannt zu werden und herumgeschubst zu werden.
Wir haben ja vorhin auch nochmal die Töne aus dem Weißen Haus gehört. Ich will nicht unbedingt so sehr in Verschwörungstheorien abdriften, aber weiß nicht, wie du das einschätzt. Ist so etwas geplant, was J.D. Vance und Donald Trump da auch gemacht haben? Natürlich oder wahrscheinlich nicht Wort für Wort, aber so, dass man sagt, hey, 40 Minuten lassen wir das gut laufen, aber wir enden das auf irgendeiner Form der Eskalation und J.D., du machst den Anfang oder irgendwie sowas. Oder ist das Verschwörungstheorie?
Ich bin ziemlich überzeugt, dass das nicht so in dieser Form geplant war, eben in diesen Details, wie du sie jetzt nennst, dass man das bewusst zu einer Eskalation führen wollte. Aber es gab natürlich trotzdem einen Kontext, schon in den Monaten im Vorfeld. Also wir dürfen ja nicht vergessen, Trump hat die Wahlen gewonnen mit dem Anspruch, die Militärhilfe, überhaupt die Hilfe an die Ukraine einzustellen und auch einen Ausgleich mit Russland zu suchen. Und er hat das Ganze als Geldverschwendung hingestellt. Also der Kontext war, dass Zelensky bei seinem Besuch eigentlich mit einer feindseligen amerikanischen Regierung es zu tun hatte. Und da gab es dann innerhalb der amerikanischen Regierung natürlich immer auch Stimmen, die noch radikaler sind. Und zu denen hat sich jetzt Vance ganz klar zum Fürsprecher gemacht. Und er hat die Chance genutzt, hat provoziert und ja, möglicherweise das auch für ihn erwünschte Resultat erreicht. Aber ich glaube nicht, dass das von vornherein auf Regierungsebene abgesprochen war. Da muss man wirklich auch das ganze Band hören. Und es hat ja sehr auch respektvoll von amerikanischer Seite begonnen. Also es gab durchaus positive Dinge, ein gewisses Bekenntnis dazu, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und dann ist es unglücklicherweise in diese wirklich sehr giftige Grundsatzdebatte ausgeartet. Kann man mit jemandem wie Wladimir Putin überhaupt Diplomatie führen? Und da gingen die Meinungen einfach total auseinander.
Jetzt gibt's ja wahrscheinlich so eine Weisheit in der Diplomatie, dass du, wenn du an einem Tisch sitzen musst, um sowas auch wie eine Friedensvereinbarung auszuarbeiten, dir zumindest respektvoll in die Augen gucken können solltest. Glaubst du, dass Zelensky sich jetzt entschuldigen muss oder um Entschuldigung bitten muss bei Trump, damit die sich überhaupt wieder in einen Raum setzen? Oder ist das sowas wie, hey, lass mal ein paar Wochen ins Land gehen und dann ist das auch wieder okay oder so? Wie würdest du es einschätzen?
Ich schätze es so ein, dass es sehr schwierig sein wird, dieses Verhältnis zu kitten. Das geht nicht einfach in ein paar Tagen oder Wochen und dass es von beiden Seiten extreme Anstrengungen brauchen wird, um das zu erreichen. Und damit ist natürlich auch wieder eine Frage des politischen Willens verbunden. Also die Ukrainer haben selbstverständlich ein Interesse daran, weiterhin amerikanische Hilfe zu haben. Für die Amerikaner ist das nicht so klar. Also es gibt im Trump-Lager natürlich schon Stimmen, die das jetzt fantastisch finden, dass man Zelensky jetzt eigentlich bloßgestellt hat und dass man auf dieser Schiene weiterfahren sollte. Es gibt auch andere Stimmen und das wird interessant, dann eher die realpolitischen Stimmen sich bemerkbar machen können und Trump deutlich machen können hinter den Kulissen, wir sollten irgendwie dieses Verhältnis auch kitten. Da könnte aber natürlich auch eine Entschuldigung von Zelensky, wie sie gefordert worden ist von den Amerikanern, könnte helfen, aber das wird allein, würde das nicht reichen. Es braucht ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen. Also beispielsweise die Ukrainer müssten doch auch anerkennen, dass es von Wert sein kann, wenn die Amerikaner durchaus Interesse an einem Frieden zeigen und dass man einfach in der Frage der Strategie sich näher kommen sollte.
Wir sind gleich zurück. Die Tenöre sind die gefeierten Stars der Oper. Juan Diego Flores beherrscht die höchsten Tonlagen wie kaum ein Zweiter. Am 27. Oktober 2025 tritt der Ausnahmekönner in der Scala di Milano in seiner Paraderolle als Tonio in La Fille du Regiment auf. Exklusiv für Twerenbold-Gäste. Mehr Informationen unter twerenbold.ch.
Ja, Jetzt haben wir zwei Dinge gesehen. Das eine ist sozusagen die Idee der USA, einen Friedensplan zu entwickeln. Dann gab es jetzt Europas Vorstoß am Wochenende. Einer, der natürlich dabei jetzt vielleicht in Anführungszeichen entspannt zusehen kann, ist Wladimir Putin. Also was bedeutet das für ihn? Macht es ihn jetzt gerade stärker, weil die, die mit ihm am Tisch sitzen, sich zerlegen?
Absolut. Ich meine, es lief ja für Putin schon in den Wochen und Monaten zuvor ausgezeichnet. Schon die Wahl von Trump war für ihn ein Riesenerfolg und man hat es dann in den ersten Amtstagen von Trump gesehen, wo er immer wieder auch prorussische Standpunkte sehr deutlich gemacht hat und Zelensky als Diktator beschimpft hat und sogar behauptet hat, Zelensky sei schuld am ganzen Krieg, was wirklich absurd ist. Und was jetzt am Wochenende passiert ist, ist schlicht und einfach ein Glücksfall, weil es die Dinge noch beschleunigt und dieses Verhältnis Kiew-Washington endgültig zerrüttet hat. Man muss sich aber bewusst sein, dass die Russen und Putin persönlich noch viel weitergehende Forderungen im Spiel haben, auf die jetzt nicht einmal die Amerikaner bis jetzt eingegangen sind.
Was sind denn die Kernunterschiede?
Es geht darum, noch viel mehr Territorium zu erhalten, also diese vier Provinzen, die Russland bereits annektiert hat, aber noch nicht vollständig besetzt hat. Und da sind auch Großstädte wie Saporischschja dabei mit Hunderttausenden von Einwohnern, die einfach den Besitzer sozusagen wechseln müssten. Aber mehr als nur Territorium, das ist wichtig zu verstehen. Es geht den Russen nicht primär einfach um mehr Gebiete, sondern sie wollen einen Machtwechsel in Kiew haben. Also sie wollen den Sturz von Zelensky und eine prorussische Regierung dort installieren. Und wie man das erreicht, das ist schwierig zu sagen. Aber deshalb kommt auch immer wieder die Forderung, die Ukrainer sollten jetzt Neuwahlen abhalten. Und eine weitere wichtige Forderung ist eine weitgehende Abrüstung der ukrainischen Armee. Konkreten Vorstellungen, wie viele Panzer, wie viele Artilleriegeschütze da noch sein dürften. Letztlich läuft es eigentlich darauf hinaus, dass Russland eine völlig schutzlose Ukraine haben möchte, die man dann auch in einem späteren Zeitpunkt wieder überfallen kann und deshalb eben auch die totale Opposition aus Moskau gegen eine europäische Schutztruppe. Man will nichts, dass die Russen später einmal hindern könnten, nochmals zuzuschlagen und dann vielleicht eben das ganze Land sich einzuverleiben.
Macht ja auch nochmal deutlich, wie groß wirklich auch die Konfliktlinien sind, selbst wenn sich irgendwer mit irgendwem an den Verhandlungstisch setzt. Ne? Also die Positionen sind ja doch vorsichtig ausgedrückt sehr weit auseinander.
Absolut. Und da komme ich auf deine vorherige Frage zurück, dass es vielleicht dann doch einmal einen Moment geben wird, wo auch Trump sehen wird, es ist nicht so einfach, einen Friedensdeal zu erreichen, wo er dann vielleicht aus verhandlungstaktischen Gründen sich sagt, jetzt muss ich eher den Druck von den Ukrainern wegnehmen und mehr Druck auf die Russen ausüben, um ans Ziel zu kommen.
Wenn man jetzt zum Abschluss einmal noch einen halben Schritt zurücktritt, also jenseits das, was jetzt in den vergangenen Tagen passiert ist. Wir wissen zum Beispiel bei den Russen, dass es eine immense Kriegswirtschaft gibt, aber vielleicht auch eine gewisse Ermüdung, Kriegsermüdung im Land. Wir wissen auf der anderen Seite bei der Ukraine, sie sind durchaus auch von Unterstützung abhängig. Also wie dringend brauchen die beiden Seiten vielleicht auch einen Friedensplan, weil sonst militärische Fakten geschaffen werden, hinter die man nicht zurück kann?
Ich würde sagen, beide Seiten brauchen diesen Friedensplan im Moment nicht. Das sind ja doch primär die Amerikaner mit Donald Trump, die hier Druck machen. Und selbstverständlich ist in beiden Ländern eine Müdigkeit da, aber es gibt weder militärisch noch wirtschaftlich unmittelbar einen Krisenmoment, wo man sagen müsste, die müssen jetzt einfach aufhören zu kämpfen. Also die Ukrainer, die haben zwar Territorium verloren im vergangenen Jahr, aber das ist etwa im Umfang der Kantone Zürich und St. Gallen, das ist für ein riesiges Land wie die Ukraine nicht existenzgefährdend. Es gäbe Mittel, die Russen zu stoppen und man sieht es umgekehrt ja auch, dass die Russen immer weniger gepanzerte Fahrzeuge haben, Mühe haben, genügend Truppen auch zu mobilisieren. Es ist auch diese militärische Erschöpfung auf russischer Seite da und trotzdem kann man diesen Krieg weiterführen von russischer Seite her, weil ja eben auch die Erdöleinnahmen beispielsweise immer noch sprudeln und es gibt zwar wirtschaftliche Alarmzeichen durchaus in diesem Land, hohe Inflation, sehr hohe Zinsen, aber der Krieg lässt sich immer noch finanzieren. Also für beide Seiten ist es eigentlich nicht notwendig, jetzt unbedingt und auch zu ungünstigen Bedingungen einen Frieden zu schließen. Beide hoffen immer noch, sich Vorteile auf dem militärischen Schlachtfeld herausholen zu können.
Ich frage mich ja immer noch, warum Trump das eigentlich, wenn man geopolitisch spricht, mit der Welt so macht und wie er die Welt genau überfordert. Wenn ihr euch das auch fragt, dann empfehle ich euch neben diesem Podcast, dem Akzent, unseren neuen geopolitischen Podcast. Da geht es nämlich in der allerersten Folge genau um die Frage, wie und warum Trump die Welt überfordert. Andreas, dir für den Augenblick hier im Akzent schon mal vielen Dank.
Ja, ich danke dir, Sven.
Sehr gerne. Ich bin Sven Präger und wünsche euch trotz dieser Weltlage weiterhin eine gute Woche. Bis dann. Ciao.